Gemeinde, ich predige heute über das Kapitel 5 und 6 von Hosea und habe dieser Predigt den Titel gegeben, Hör zu, hör auf, Punkt, Punkt, Punkt. Ich lese den Text aus Hosea 5, die Verse 1 bis 2, 4 und 15. Ich habe nämlich das, was die Namen und die örtlichen Gegebenheiten rausgenommen und in der Predigt im Prinzip nur das drin, was auch heute noch gilt. Bitte erhebt euch vor Gottes Wort. Hosea fängt mit Kapitel 5 so an. Hört dies, ihr Priester, und du, Haus Israel, achte darauf. Und du, Königshaus, horch. Denn euch droht das Gericht, weil ihr zur Schlinge geworden seid für Mizpa und ein ausgebreitetes Fangnetz auf dem Tabor. Die Rebellion wird durch Opfer vertieft, darum muss ich sie alle strafen. Ihre Taten erlauben ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren. Denn ein Geist der Hurerei ist in ihrem Herzen, und den Herrn erkennen sie nicht. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden. In ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen. Amen. Bitte nehmt Platz. Liebe Gemeinde, drei Punkte zu Hosea 5 und 6. Der erste ist Rebellion, der zweite die Umkehr und der dritte das Hören. Erster Punkt, Rebellion. Also der Prophet hat schwer. Er muss nicht nur Gericht ansagen, sondern auch darstellen. Und Gott hat ihn angewiesen, eine hurerische Frau zu heiraten und seinen Töchtern die Namen Loruchama und Loami zu geben. Und die Namen bedeuten nicht barmherzig und nicht mein Volk. Das ist das, was Gott Israel androht. Er wird bezüglich ihrer Götzendienste also nicht mehr barmherzig sein und sie werden nicht mehr sein Volk sein. Eine Katastrophe. In Kapitel 5 sagt er an für sich, im ersten Vers nur ein Wort zu allen, die beteiligt sind, die Priester zuerst. Er sagt, hört. Und mit hört begann auch ihr Glaubensbekenntnis, das in 5. Mose 6, 4 steht. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr alleine. Also hören, was Gott hier meint, ist nicht nur so ein Hören, wie man Lieder anhört oder die Meinungen anderer anhört. Auf Gott hören ist hier gehorchen. Es ist auch vom Wort her an für sich, es hat denselben Stamm wie hören und gehorchen sind miteinander verwandt. Ja, es ist nicht wie Lieder hören oder auf Kumpels hören. Gott ist nicht ein Kumpel. Er ist der Herr, der Gott. Aber ja, sie konnten ihn wohl hören, aber sie haben ihm nicht gehorcht. Und das ist heute an für sich nicht anders. Dabei befiehlt Gott an für sich nie Schlechtes, sondern immer nur Gutes. Aber wer hört schon auf ihn? Da ist man rebellisch. Und Rebellion, die gehört an für sich zum Wesen des Menschen. Und deswegen, weil die Rebellion tief im Herzen steckt und zum Wesen des Menschen gehört, deshalb hört man nicht auf Gott, sondern man hört eher auf die, die sein Wort abändern. Und da sagt Gott am Ende des Kapitels, dass er sie verlässt. Und sie sind Gott verlassen, nur deshalb, weil sie ihn verlassen haben. Und Zusammenfassung von diesem ersten Punkt, Rebellion. Menschen sind grundsätzlich rebellisch gegen Gott. Und das zeigt sich direkt beim Hören auf sein Wort. Zweiter Punkt, Umkehr. Das ist Kapitel 6 und das fängt mit einem Ruf von Hosea an. Und er ruft, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Morgenlicht und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Also umkehren ist an für sich nötig, wenn man sich verlaufen hat oder verfahren hat. Aber viele haben damals nicht geglaubt, dass sie umkehren müssen. Sie waren ja religiös, sie beteten ja und brachten Opfer. Sie ehrten dezidiert die sogenannte Dreieinigkeit, Moloch, Baal und Astarte. Den opferten sie viel, also Geld, Tiere und zum Teil sogar ihre Kinder. Und die Parallele zu heute, ja, die Dreieinigkeit, die wird eher so gesehen, Gott der Vater, Gottes Mutter und der Herr Jesus. Und zu Gottes Mutter wird dann doch mehr gebetet als zu den anderen 2 Personen der Gottheit. Ja, sie wird geehrt. Also, und wie ist es mit den Kindern? Ja, die Kinder werden vielfach dem Wohlstand geopfert. Das ist das, also ich will das erreichen, ich muss das haben. Und da die Kinder, ja, okay, Kinder sind auch da. Und die ungeborenen Kinder, ja, es ist sozusagen mein Leib, mein Körper. Stimmt nicht ganz, es ist ein anderer Körper. Aber die werden dann durchaus auch geopfert. Und noch etwas wird geopfert. Christus wird täglich geopfert, wenn auch unblutig, aber doch jeden Tag im Messopfer. Ja, es ist unblutig, aber man muss daran glauben, dass er das Brot und Wein verwandelt wird und dann auf dem Altar wird es als Leib Christi geopfert, täglich. Das ist Glaubenssache, das muss man glauben. Ja, wir mögen zwar keine Glaubenshelden sein, sind aber denn doch nicht Gott verlassen, dachten die Leute damals und denken sie wahrscheinlich auch heute, denn er ist ja der liebe Gott. Wir sind doch nicht Gott verlassen. Es geht uns ja gut. Wir haben Frieden, wir haben Wohlstand. Da muss doch Gott mit uns sein, nicht wahr? Nein, muss er nicht. Also Europa geht unter. Langsam. Und schön. Das hat schon der Name Europa. Europa kommt aus der griechischen Mythologie, aus der griechischen Glaubenswelt der Antiken und heißt so viel wie guter oder schöner Untergang. Das ist der Name für Europa. Damals war der Sonnenuntergang gemeint, aber ja, Europa geht unter, schrieb der Professor Huntington im Kampf der Kulturen und er kannte sich aus. Und er sagt, tja, die Europäer haben Gott verworfen. Das Religiöse wird misstrauisch angesehen. Gebote werden durchaus gebrochen und das, was Europa groß gemacht hat, das verwerfen sie. Und Europa geht unter. Und er weist das nach. Also ja, eigentlich müsste man da umkehren. In jeder Beziehung. Aber die einzigen, die zur Umkehr aufrufen, sind die Klimaschützer. Sie fordern Umkehr. Weg von fossilen Brennstoffen hin zu den Erneuerbaren. Ob das funktioniert, ist eine Frage. Sie fordern auf jeden Fall keine Umkehr zu Gott. Also jetzt wieder etwas Grundsätzliches bezüglich Umkehr. Wer persönlich Gott nicht gehorcht, muss zu ihm umkehren. Nur wie? Unser Glaubensbekenntnis stellt in Artikel 15 fest, die Umkehr zum Leben ist eine evangelische Gnadengabe, die durch jeden Diener des Evangeliums gepredigt werden muss, ebenso wie der Glaube an Christus. Und Menschen dürfen sich nicht mit einer allgemeinen Umkehr zufrieden geben, sondern sich um Umkehr von jeder einzelnen Sünde bemühen. Das sagt unser Glaubensbekenntnis und beruft sich damit auf die Bibel, auf Gottes Wort. Also wir als Kinder mussten regelmäßig beichten gehen, ich, bis ich 8 Jahre alt war, dann bin ich nicht mehr gegangen. Und wir haben das untereinander auch abgesprochen, wir Kinder. Wenn uns nichts einfiel, haben wir einfach gesagt, ich habe geflucht, ich habe gelogen, ich habe gestohlen und ich habe unreine Gedanken gehabt. Okay, und zur Buße sollten wir ein paar Vaterunser beten. Gut. Da hat es uns der Pfarrer ganz einfach gemacht. Er hat es uns einfacher gemacht als Gott. Er hat nicht gesagt, bekenn, wenn du gelogen hast, gib zurück, was du gestohlen hast. Hat er nicht gesagt. Einfach zur Buße. Und Buße heißt Umkehr an für sich oder Sinnesänderung. Ja, Vater unser. Also Gott verlangt im Alten Testament Wiedergutmachung. Und wenn er das im Alten Testament verlangt, dann verlangt er das auch im Neuen Testament. Wer stahl, musste zum Beispiel bis zum Vierfachen des Gestohlenen wieder zurückgeben. Das Vierfache, bis zum Vierfachen. Und das wegen dem Elend, das er verursacht hat, wegen dem seelischen Stress für die Bestohlenen und für den Aufwand, dass die betreiben mussten, damit sie es wieder zurückbekommen oder das alles, bis zu vierfach des Gestohlenen. Und im Neuen Testament sehen wir, wie das immer noch gültig ist zur Zeit Jesu. Da kommt er auf dem Weg nach Jerusalem durch Jericho durch und der Oberzöllner Zachäus in Lukas 19, der will ihn unbedingt sehen und klettert auf einen Baum und Jesus sieht ihn, holt ihn vom Baum herunter und kehrt dann mit ihm ein in sein Haus. Und da sagt der Zachäus, ich will alles zurückgeben, was ich gestohlen habe und vierfach ersetzt, also das Vierfache zurückgeben. Und da sagt der Herr Jesus ihm, heute ist diesem Haus Heil oder Rettung widerfahren. Also der Zachäus ist richtig umgekehrt. Und vergessen wir nicht, was das Glaubensbekenntnis sagt. Die Umkehr ist Gottes gnädiges Geschenk. Also zurück zu Hosea. Auf seinen Aufruf, kommt, wir wollen umkehren. Ja, da gibt es an für sich eine gute Antwort. Kehren wir um. Es ist gut und heilsam. Und die Umkehr ist ja Gottes Gabe zur Versöhnung, zur Wiederherstellung. Und zwar zwischen ihm und uns. Auch manchmal zwischen Menschen. Und der Ruf ist sehr dringlich, denn es kommt die Zeit, in der man nicht mehr umkehren kann, da Gottes Ruf einfach nicht mehr gilt oder das angedrohte Elend eben schon da ist. Da kann man nicht mehr. Es ist schon vorbei. Wir haben in Kärnten Jugendfreizeit gehabt vor vielen Jahren. Und wir hatten da 40 Jugendliche, teils christlich, teils nicht. Und am Ende der Woche sagte mein Schwager zu mir, lass uns Abendmahl feiern mit ihnen und du machst es. Ich sagte, okay. Gut, dann haben wir die 40 Jugendlichen versammelt. Da war Tisch mit Brot und Wein und ich habe den Teenagern gesagt, und ich habe sie eine Woche lang kennengelernt und war etwas misstrauisch. Also das ist jetzt das Abendmahl und das gilt dann für sich nur für die Schüler des Herrn Jesus, für die Glieder seines Leibes. Wenn ihr jetzt dem Herrn Jesus nachfolgen wollt, da kommt alle einen Schritt nach vorne, die dies tun wollen. Und schwupp, alle 40 wie ein Mann, einen Schritt nach vor. Und ich habe sie, wie gesagt, gekannt und wir haben in der Woche sehr viel erlebt und das war nicht immer gut. Da sage ich, ich glaub's nicht. Alle wieder einen Schritt zurück. Und sie, alle wieder einen Schritt zurück, grinsend. Deswegen, das ist das Abendmahl. Das ist nicht nur ein Schluck Wein und ein Stück Brot. Der Herr Jesus nimmt das ernst. Das ist ein Siegel von ihm und an für sich, wer es unwürdig nimmt, der ist, der ist unter Gottes Zorn und das lässt er sich an für sich. Ja, es könnte gefährlich sein. Also, wollt ihr dem Herrn Jesus nachfolgen? Einen Schritt nach vorne. Und schwupp, waren alle 40 wieder einen Schritt vorne. Und ich sage, ihr wollt mich veräppeln. Ich glaub's euch nicht. Und sie haben gegrinst. Ja, ich habe ihnen dann gesagt, so, jetzt reicht's auf eigene Gefahr. Und habe das Abendmahl dann ausgeteilt. Da haben nicht alle genommen. Gut, bei einer echten Umkehr zu Jesus Christus wird nicht nur das Leben mit Gott in Ordnung gebracht, sondern auch das mit den Menschen, soweit es möglich ist. Und wer bringt es in Ordnung? Er, zu dem man umkehrt. Ich komme zum dritten Punkt, dem Hören. Hosea sagt in Vers 2, er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen, am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Er hat uns zerrissen. Ja, eigentlich hat ihre Götzendienerei und ihre Sünde sie zerrissen. Und er sieht zu Recht, dass Gott dahinter steckt und ihn ihre Taten vergilt. Gott ist nicht der alte, liebe Gott, der in seinem Lehnstuhl schaukelt. So einen Gott kann man natürlich verschaukeln, aber der Herr ist eben nicht so. Und bei seinem Volk, mit dem er den guten Bund geschlossen hat, da schaut er nicht nur zu, sondern ruft, mahnt und straft auch in letzter Konsequenz. Gott ist tot, schrieb der Philosoph Nietzsche. Und die Kirche hat ihn tot gemacht. Das Letzte wird oft vergessen, was er da gesagt hat. Und das sagt er als Pfarrerssohn, als Sohn eines reformierten Pfarrers. Ja, Gott wird durch die Gemeinde wahrgenommen. Die Gemeinde bezeugt ihren Herrn. Was aber, wenn sie nicht mehr von ihm zeugt, dass sie sein Wort und damit auch ihn verworfen hat? Ja, dann hat sie Gott für sich selbst tot gemacht. Das heißt, sie haben sich selbst tot gemacht. Gott können sie ja nicht tot machen. Das steht nicht in der Macht. Aber für sich selbst, ja. Okay. Und sich selbst tot machen, ja, das geht. Da sagt Hosea, nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen und am dritten Tag wird er uns aufrichten. Und das dürfen wir ruhig auf Jesus Christus beziehen. Zwei Tage war Jesus tot, am dritten Tag hat Gott ihn auferweckt. Und er ist, wie versprochen, in die Mitte, in die Versammlung seiner Schüler gekommen. Der Jesus sagt in Lukas 24, 46, so steht es geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und er bezieht sich hier auf Hoseas Wort aufrichten. Hosea sagt ja, er wird uns am dritten Tag aufrichten. Und aufrichten ist ein und dasselbe Wort wie auferstehen. Und wozu haben die ersten Christen dann die Sonntage im Namen Jesu gefeiert? Ja, weil sie durch den lebendigen Herrn entschuldigt wurden und durch ihn aufgerichtet wurden. Deshalb. Und dann kommen wir zu Gottes Frage und zu einer problematischen Feststellung. Er sagt in Vers 4 bis 6, was soll ich mit dir tun? Was soll ich mit dir tun, Juda? Eure Liebe ist flüchtig wie eine Morgenwolke, ja wie der Tau, der früh vergeht. Darum habe ich sie behauen durch die Propheten, sie geschlagen durch die Worte meines Mundes. Und deine Gerichte sind wie ein Licht, das aufgeht. Denn an Treue habe ich wohlgefallen, nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als an allen Opfern. Was soll ich mit dir tun? Ist eine rhetorische Frage. Er weiß genau, was er tun wird. Ja, was soll ich tun? Ist nur flüchtige Liebe bei dir. Was soll ich mit euch machen? Der Herr Jesus erklärt im Gleichnis in Matthäus 13 und auch bei Lukas und Markus, wie Menschen Gottes Wort verschieden aufnehmen. Die ersten zertreten es oder trampeln darauf herum. Die zweiten nehmen es schnell auf, aber sie sind wechselhaft. Es schlägt also keine Wurzel bei ihnen. Die dritten, die nehmen es auf, aber die sogenannten Freuden der Welt und die Sorgen, die sie sich machen, die ersticken die gute Frucht aus Gottes Wort. Das sind dreierlei Menschen, Typen oder Arten, die Gottes Wort, wie sie mit Gottes Wort umgehen. Also die es zertrampeln, die lassen wir weg. Die haben nichts damit auf dem Hut. Die anderen, die es aufnehmen, die wechselhaften und die sich zu Tode sorgen im Prinzip oder sich um das und das sorgen, was sie nicht tun sollten oder sich ausstrecken nach der Welt und den allem, was man da in der Welt gewinnen kann. Ja, ein Problem. Die einen hören schnell auf zu hören, die anderen hören langsam auf zu hören. Und das ist das, was auch Gott bei Israel feststellt. Sie lieben und hören, solange wie der Morgentau in dürrem Land. Das heißt, sie lieben und hören, aber das vergeht ziemlich schnell. Und Gottes Mahnung bei Hosea und im Gleichnis des Herrn Jesus gilt auch heute. Und ist die Frage, also Gott stellt eine Frage und hören wir beständig auf Gottes Wort? Oder nur dann und wann, wenn es uns gerade passt und wenn wir einen direkten Gewinn darin sehen? Lassen wir zu, dass, wie der Herr Jesus in der Auslegung des Gleichnisses sagt, dass der Teufel uns das raubt, was Gott in unser Herz sät. Das ist auch das, was heute gilt. Also damals sagten sie, nein, nein, wir hören auf Gott. Ja, das sagen heute auch viele. Aber hören ist eben, wie schon gesagt, dasselbe wie gehorchen. Da fahre ich in Deutschland, über Deutschland nach Holland auf der Autobahn und plötzlich meldet das Navi einen Stau. Mit sanfter, bestimmter Stimme, Stau 8 Kilometer voraus. Und fahren Sie bei der nächsten Ausfahrt rechts ab. Und der Bildschirm zeigt, ja, da ist tatsächlich ein Stau, ein paar Kilometer vorne, und hier ist die Ausfahrt. Und was tue ich? Ich fahre weiter. Es ist nicht daran gelegen, dass das eine Frauenstimme war. Ich hätte ja das Navi auch auf Männerstimme umstellen können. Das war es nicht. Es lag daran, dass ich dachte, ja, dass ich kann mich da schon irgendwie durchschlängeln. Ich komme da schon durch. Gilt nicht für mich. Ja gut, dann bin ich dann 1,5 Stunden im Stau gestanden und habe mir gedacht, hätte ich doch aufs Navi gehört. Hätte ich doch auf die sanfte, bestimmte Stimme gehört. Aber ich wollte eben nicht. Selber schuld. Hören auf Gottes Wort ist wichtiger als aufs Navi zu hören. Man kann sich letztendlich nicht davor drücken oder sich vor Gottes Anweisung davonschlängeln. Es holt einen dann doch irgendwie ein. Gottes Wort bringt, selbst wenn es im Moment weh tut und einen zurechtweist. Es bringt. Es weiß zurecht. Es tut vielleicht weh. Es bringt den Herrn Jesus und bewirkt dann gute und ewige Frucht, wie der Herr Jesus im Gleichnis mit diesen Menschengruppen da eben zusagt. Die vierte Gruppe bringt gute Frucht, ewige Frucht. Und das tut gut. Also, in Israel, im heutigen Israel ist an jeder Haustür ein Buchstabe angebracht. Ihr seht das auf dem Bild. Das ist ist so etwas wie ein Symbol. Ist tatsächlich auf Hotelzimmern, auf jeder Haustür ist so eine Mezuzah angebracht. Und darauf ist nur ein Buchstabe generell. Oder ein Wort. Das heißt Schma. Höre. Ist der Anfang des Glaubensbekenntnisses. Ist das, was Hosea hier auch zu den drei Gruppen von Menschen sagt. Zu den Priestern, zum ganzen Haus Israel und zu den Herrschern. Höre. Und? Hörten Sie auf Gott? Gehorchten Sie? Manche ja. Die Mehrheit nicht. In Vers 5 sagt Hosea, dass Gott sie durch das Wort der Propheten geschlagen hat. Sie allerdings haben die Propheten geschlagen. Sogar im Neuen Testament, Apostelgeschichte 7,52, da sagt Stephanus ihnen genau das, also was sie getan haben. Er sagt, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und die getötet, die das Kommen des Gerechten angekündigt haben, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Ja, haben sie. Und bei ihm machen sie es genauso, sie steinigen ihn. Es ist immer dasselbe, die Propheten haben Unheil angedroht und zur Umkehr zu Jesus Christus aufgerufen. Wenn ihr so weitermacht, dann wird schlimm. Kehrt um zu Jesus Christus, das haben sie gesagt. Und Reaktion? Ja, sie haben die Propheten, die Verkündiger von Gottes Wort und dann letztendlich auch Christus geschlagen. Also Gott weist immer Wohltuensrecht. Seid mir treu, erkennt mich. Das will ich, nicht irgendwelche Opfer. Wobei das erkennt mich im Hebräischen wieder das eine heißt, seid eins mit mir, seid intim, ja vertraut mit mir. Seid das, nicht irgendwelche Opfer und Liturgien und weiß ich was alles. Um das geht es. Seid mit mir vertraut. Ja, an für sich seid es so wie Adam und Eva im Paradies, als noch alles gut war. Die waren eins mit Gott. Und auf das weist Gott hier in Vers 7. Allerdings negativ. Sie haben wie Adam den Bund übertreten, dort sind sie mir untreu geworden. Das sagte dem Volk. Also Adam hat nicht auf Gott gehört. Er ist ihm untreu geworden und wurde zum Sünder. Und mit ihm wurden alle seine Nachkommen zu Sündern. Sie wurden als Sünder geboren. Auch wir. Wir können nichts dafür, dass wir so geboren wurden als Sünder. Adam konnte was dafür. Wir nicht. Wir werden einfach als Sünder geboren. Aber Gott, was tut er? Er sendet in seiner Liebe seinen Sohn. Und der Jesus, der nannte sich Menschensohn. Das heißt wörtlich Adams Sohn. Und er blieb Gott in allem treu. Er hat's gut gemacht. Er hat's nicht gemacht, wie die Sünder machen. Er blieb Gott in allem treu, blieb gut, war gut. Und das nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Seinen. Er hat die Seinen gerechtfertigt. Er ist für sie gut geblieben. Er ist für sie in Gottes Gericht gegangen. Und das ist das, was schon Jesaja vorausgesagt hat. Also, wenn schon Adam, dann der letzte Adam. Der Herr Jesus Christus. Den Bund, den hat Adam übertreten und damit übertreten wir alle den Bund. Aber der Herr Jesus hat's gut gemacht. Und durch ihn kommen wir wieder zu Gott, können uns ihm wieder zuwenden, kriegen wieder seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Gemeinschaft und alles weiter. Schluss. Gott weiß, dass alle im Grunde rebellisch sind. Und er ruft, hört auf mich. Hört nicht auf euer Herz oder auf die, die mein Wort verdrehen. Wenn ihr schon zu mir umkehrt, dann ganz. Denn ich habe meinen treuen, guten Sohn für eure Rebellion und Sünde zur Verantwortung gezogen. Und als Glieder seines Leibes trägt er nun Verantwortung für euch. Gehorcht ihm ganz. Das lohnt sich ganz und gar. Amen.